SRF 2 Kultur.
Sie hören die Passage auf SRF 2 Kultur am Mikrofon. Erik Fackung. Heute geht es um eine zentrale Figur der Rockgeschichte, um Bob Dylan. Ende letzten Jahres kamen seine legendären Basement-Tapes neu auf den Markt. Ein Einblick in sein Archiv. Und parallel dazu interessiert uns eine seiner anderen Tätigkeiten, Bob Dylan als Radio-DJ, ein Einblick in die US-amerikanische Geschichte.
It's nighttime in the big city. A light drizzle starts to fall. An anxious lover waits by the phone. It's theme time radio hour with your host, Bob Dylan.
Howdy neighbors and hello friends. I'm so glad to see you. It's time once again for Theme Time Radio Hour.
Zuerst die laszive Stimme der Schauspielerin Ellen Barkin, dann die verwitterte Stimme von Bob Dylan zum stimmungsvollen Einstieg in eine Ausgabe der Theme Time Radio Hour, eine Show, die von Mai 2006 bis April 2009 in den USA zu hören war. Über diese Show wollen wir reden, aber auch über die Basement Tapes, Bänder aus dem Keller von Bob Dylan, eine Sammlung von Liedern, die wie kaum eine andere in der Geschichte der Rockmusik zu diskutieren gab und immer noch gibt. Denn diese 47-jährigen Aufnahmen, die kamen Ende letzten Jahres erneut heraus, und zwar in ein bisschen einer ursprünglicheren Fassung als beim ersten Mal. Und zwar dies als Teil von Dylans Fischzug durchs eigene Archiv, und diese Serie, die heißt Bootleg Series, und davon die 11. Folge, diese Basement Tapes Raw. Es kann also weiter diskutiert werden über diesen enigmatischen Songschreiber und sein Output, und das wollen wir nun tun mit meinen heutigen Gästen. Als da wären Martin Schäfer, ehemaliger Musikredakteur von DRS3, heute unterrichten sie an der Jazzabteilung der Hochschule für Musik in Basel. Jaco Schießer, Direktor vom Departement Kunst und Medien an der Zürcher Hochschule der Künste und Kulturwissenschaftler, der sich vor allem auch mit Alltagskultur beschäftigt, und Hank Schizzo, Gitarrist, Songschreiber, Sänger, alle drei Kenner von Bob Dylans umfangreichem Werk und auch bekennende Fans. Bevor wir uns eingehender über diese Tapes aus Bob Dylans Basement, aus seinem Keller, unterhalten, hören wir mal in ein Stück hinein aus der alten Version dieser Basement Tapes von 1975, Odds and Ends.
Coming and spilling juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Ah, you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got some place to go. Odds and ends. Lost time is not found someone else. While you're doing it, keep that juice to yourself. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again.
Odds and ends, verlorene Zeit, wird nie wiedergefunden. Lost time is not found again. Bob Dylan aus den Basement Tapes von 1975 zusammen mit der Band. 1975 herausgekommen, offiziell zum ersten Mal, aber inoffiziell natürlich schon vorher, diese Tapes von Bob Dylan, Martin Schäfer, die haben eine wirklich verwickelte Entwicklungsgeschichte und auch Veröffentlichungsgeschichte.
Ja, vor allem, sie waren ja eigentlich gar nie für die Veröffentlichung gedacht. Mhm. Sie entstanden im Sommer 67, also im Jahr nach Bob Dylans sagenhaftem Motorradunfall, wo er je nach Version fast ums Leben gekommen wäre, oder es war gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall, Dylan hat sich dann völlig zurückgezogen, ein Jahr lang, und hat diese Tapes im Keller eingespielt, aber nur so für sich. Man kann sagen, das ist musikalischer Alltag einer engagierten Musikerfamilie fast. Parallel dazu gedacht, schon als Demo-Tapes für andere Künstler, um die Songs aufzunehmen. Aber eine Veröffentlichung, wie gesagt, war überhaupt nicht geplant. Mhm. Und dann entstanden aber schon im Jahr drauf oder zwei Jahre drauf die ersten wirklichen illegalen Bootlegs.
Ah, eben, ja, jetzt kommt der Punkt, an dem dieses Material, das gar nicht dafür gedacht war, dann trotzdem durch ein Leck irgendwo halt an die Öffentlichkeit dringt.
Also das Leck war zuerst mal der Musikverlag, hochoffiziell. Also 14 dieser Songs kamen über den Musikverlag in die Hände von anderen Künstlern. Die sollten diese Songs zu Hits machen und haben das ja dann auch mit Erfolg gemacht.
Und ein Beispiel davon werden wir hören, jetzt gleich mal im direkten Vergleich. Das ist im Original Quinn the Eskimo und ist jetzt auf diesen Basement Tapes Raw vertreten, auf dieser neuen Ausgabe dieser Basement Tapes. Und hinterher hören wir die Hit-Version, über die man streiten kann, Manfred Mann. Und dort heißt der Song dann Mighty Quinn.
Everybody building the big ships and the boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody jump for joy. Come on without, come on within. We'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without.
Zuerst Bob Dylans Skizze von Quinn the Eskimo und Mighty Quinn, die Hitversion, die nachher Manfred Mann damit produziert hat. Aber da sind wir jetzt mitten in dieser Veröffentlichungsgeschichte. Irgendwann mal kamen diese bis anhin illegalen Versionen dann doch noch legal auf den Markt.
Eben, das war 1975, wurden diese, ein Teil dieser Aufnahmen, witzigerweise eben Mighty Quinn gerade nicht, auch I Shall Be Released nicht. Ein paar der größten Hits waren dann auf der offiziellen Ausgabe nicht mal drauf. Sie wurden nachbearbeitet und veröffentlicht als Doppelalbum und viel beachtet. Aber das war, hat sich dann später herausgestellt, wirklich nur die Spitze eines Eisbergs.
Der musikalische Alltag einer funktionierenden Band, da hören wir jetzt rein. Hank Schitzer, stimmt das tatsächlich so?
Also hier ist vielleicht eine kleine Rückblende auch angesagt. Diese Band, die vormaligen The Hawks, die haben mit Dylan zusammen eine wohl sehr aufwühlende Europatour auf dem Buckel, bevor sie in Woodstock da in den Keller gingen.
Aufwühlend, wieso?
Ja, die Reaktion auf diese Touren waren, sagen wir mal, milde ausgedrückt, sehr gemischt. Vom akustischen Set zu diesem rowdy und sehr heftigen elektrifizierten Sound. Das polarisierte sehr, sehr stark. Man wusste, dass diese Band enorm laut war. Wenn ich jetzt diese Aufnahmen höre von den Konzerten, das ist für mich etwas wie, das hat eine Punk-Attitude. Und da gehen die ein halbes Jahr, ein paar Monate später gehen die in diesen Keller, schrauben alles, die ganzen Lautstärken zurück, fast alle außer der Gitarrist, und machen eigentlich viel feinere Töne und bewegen sich in diesen Americana-Back-Katalog. Und da finde ich dann der musikalische Alltag dieser Familie, das wird dann schon sehr, sehr interessant. Das sind Grenzüberschreitungen am Laufmeter, was die da gemacht haben.
Aber was passiert denn da ganz genau? Also Jaco Schiesser, was passiert da? Also da ist eine funktionierende Rockband, die geht raus, verstört die Leute mit ganz lautem Sound. Der Leader, Bob Dylan, der Songschreiber, der Hauptsongschreiber, hat einen Motorradunfall, man zieht sich zurück aufs Land. Ein normaler Schritt, oder nicht?
Ja, für Dylan vielleicht normal, aber nicht allgemein normal. Also ich glaube, der springende Punkt ist tatsächlich, und das hängt mit diesem Motorradunfall zusammen mit den Interpretationen, wie sie Martin Schäfer ja schon geschildert hat. Also die ganze Geschichte von Dylan und auch von dieser Konzertreihe mit den Hawks damals, das war ein Stück weit over the edge. Also es gibt ein Gefühl bei Dylan, vor allem bei Dylan, dass dort ein Punkt erreicht worden ist, wo es kritisch wird. Biografisch kritisch wird um sein Leben und dass er sozusagen eine neue Richtung anfängt einzuschlagen. Und ich würde auch sagen, dass die Basement Tapes unter anderem auch eine therapeutische Funktion hatten. Es ist einerseits eine Wendung hin zu einer neuen Geschichte, zu einer neuen Orientierung und gleichzeitig ist es der Versuch, seine Band ein Stück weit beisammen zu halten.
Also ein therapeutischer Moment, alle nicken hier rund um den Tisch, Herr Schitzer.
Es ist auch die Rückkehr, wenn man Chronicles gelesen hat, diese Autobiografie in Anführungsstrichen. Dylan sagt da etwas, das hat mich sehr interessiert, dass für ihn eigentlich Mikrofilme in Bibliotheken von Zeitungen von 1919, das war für ihn immer viel interessanter als alles vom aktuellen Tagesgeschehen. Deshalb auch das Zurückgehen zur alten Folklore. Und das ist ja etwas vom Entscheidenden. Man muss mal sehen, dass in dieser Zeit die meisten populären Musikacts, die haben sich mit Hobbits beschäftigt und mit Elfen und mit Raum-Zeit-Kontinuum und verschiedenen und Substanzen.
Dem tibetanischen Buch der Toten.
Genau. Und was machen die Leute hier? Die ziehen sich an wie Amish People und gehen in den Keller und gehen zurück 50 Jahre mindestens mal in der Folklore. Und das ist dann schon im Zusammenhang mit diese Katharsis, dieser Motorradunfall, was wir nicht genau wissen als biografisches Element, was da wirklich war. Aber das ist ein großer, da kam ein dicker Lichtstrahl auf diesen kleinen Keller.
Eben, dieses Zurückgehen zu einer älteren Form von Musik, Martin Schäfer, war das wirklich so einzigartig?
Ja, es war die Revolution gegen die Revolution sozusagen. Es war die radikale Absage an den ganzen psychedelischen Wahnsinn. Man muss sich immer vorstellen, 67, das war ja das Jahr von Sgt. Pepper, wo die Beatles endgültig, könnte man sagen, auf LSD waren. Dylan hatte das alles schon hinter sich, hatte sozusagen in den Abgrund geschaut und jetzt sagt er das Ganze zurück. Zurück in die Vergangenheit. Und dass er gerade dadurch die Zukunft eröffnet hat, wieder eben dieses Weiter via die ganzen Amerikaner, die amerikanische Vergangenheit in die jetzige Gegenwart, wo Amerikaner so angesagt ist, das ist ziemlich einzigartig. Es gibt ein vergleichbares Album von den Byrds im Jahr drauf, 68 dann, Sweetheart of the Rodeo, wo auch die Byrds als psychedelische Rockgruppe aus Kalifornien plötzlich nach Nashville gehen und Country machen.
Es ist eigentlich der Beginn für Dylan, würde ich meinen, einer doppelten Zeitzeugenschaft. Also Zeitzeugen in dem einen Sinne bezeugen, indem man sich verbindet mit einer musikalischen Tradition und einer sängerischen Tradition und Zeitzeugenschaft auch in dem Sinne, dass man etwas erzeugt für die Gegenwart, dass man sozusagen Musik auf der Höhe seiner Zeit versucht zu machen. Und gewisserweise kann man sagen, schon vor seinem Break, das war natürlich auch Musik auf der Höhe der Zeit. Also man muss die Newport-Geschichte nicht im Detail ausbreiten, also dieses Elektrifizieren der Folkmusik, das war schon der Punkt. Und dann ist es eine neue Wende, wo er merkt, dort geht es nicht weiter für mich und ich versuche es anders.
Also dieses Anknüpfen bei der Geschichte ist ja etwas, was er erstaunlicherweise später dann nochmals gemacht hat. Also diese Art von, wie ihn die Muse wieder geküsst hat, sagen wir Ende der 80er Jahre. Und dann plötzlich hat sich doch Dylan so entworfen als quasi eine Weiterführung der US-amerikanischen Liedtradition. In einem sehr folkloristischen Sinn auch.
Genau, also man kann sagen, warum ist der alte Dylan überhaupt nach 50 wieder relevant geworden, also in den 90er Jahren. Zuerst ging er zurück zu akustischem, traditionellem Folk mit zwei Platten, bevor er dann wieder mit eigenen Songs, Time Out of Mind und so weiter, sich aktuell zurückgemeldet hat.
Jetzt kriegen wir also 47 Jahre, nachdem diese Sachen aufgenommen wurden, die auch nie dazu vorgesehen waren, überhaupt herausgegeben zu werden, kriege ich also zwei verschiedene Versionen dieser Basement Tapes Raw. Und die sind tatsächlich auch sehr roh und rau. Da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen. Ich kriege eine Doppel-CD mit 38 Songs und dann eine sehr, sehr umfangreiche, ich weiß nicht, ob komplette Version mit 138 Liedern auf 6 CDs. Aber was bringt das eigentlich im Publikum?
Das habe ich mich zuerst auch gefragt. Ich habe gedacht, naja, also die zwei CDs, die reichen nun wirklich für die Dokumentation. Da sind auch die lange Zeit geheimen, sagenhaften Songs wie I'm Not There und Sign on the Cross drauf. Also da ist eigentlich alles. Und die 140 Songs, wer braucht das überhaupt? Und dann habe ich die vollständige Version gekriegt und habe drin herumgehört. Und dann habe ich Sachen entdeckt wie Wild Wolf, wo ich plötzlich merkte, ja nein, das bin nicht nur ich in meinem Wahnsinn, der das braucht. Und auch nicht Hank, der neben mir nickt.
Ja, ja, es wird eifrig genickt hier am Tisch. Jaco Schiesser.
Ja, ich denke, es hat etwas damit zu tun, auch was man in der bildenden Kunst in den letzten Jahren auch beobachten kann, nämlich das Verständnis, dass ein Werk nicht ein für alle Mal abgeschlossen ist, sondern dass ein Werk in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Settings für unterschiedliche Publika produziert wird. Ich glaube, es ist auch eine Erfahrung mit den Theme Time Radio Hour, die Erfahrung, dass dort ein sehr, sehr junges Publikum, ein Großteil des Publikums gestellt hat, und dann macht es durchaus Sinn, sozusagen ein verschiedene Settings in verschiedener Breite und Dichte unterschiedlichen Publika erstmal zur Verfügung zu stellen.
Mhm, aber da sind wir immer noch mit einem theoretischen Blick, wir sind mit einem geschichtsinteressierten Blick. Jetzt, wenn ich das anhöre, auch in der Doppel-CD, muss ich sagen, ein paar von diesen Sachen, die sind mir echt zu anstrengend. Hank Schitzer.
Ja, ich sehe das mehr so als eine Türe in ein Atelier. Und das finde ich dann eine privilegierte Position, wenn man sich schon dafür interessiert. Aus der Musikerperspektive muss ich sagen, dass sich das zum Teil hart oder jenseits der Grenze als das empfinde, weil die wussten oft nicht sehr genau, was sie da tun. Mich interessiert das von anderen Leuten und von Bob Dylan sowieso, solche Dinge zu hören. Ich bin auch jemand, der gerne Soundchecks mag oder wenn man im Studio... Ich habe zum Beispiel eine CD, wo Bob Dylan 11 Versionen vom selben Song von einem Soundtrack aus den 90er Jahren spielt, und man kriegt die ganze Evolution mit von diesem Song. Jetzt weiß ich, dass ich ein berufliches Interesse daran habe. Was jetzt der Käufer einer Doppel-CD-Ausgabe dann davon hätte, bin ich mir nicht sicher. Ich finde jetzt für einmal diese Veröffentlichungspolitik sehr, sehr gut, weil man ja wirklich die Wahl kriegt. Und wie immer sind diese Bootleg-Series mit einem fanatischen Blick fürs Detail gemacht. Das ist wirklich eine sehr tolle Veröffentlichung.
Gleichzeitig eine Frage, die sich hier immer stellt. Auch, wir haben es vorher davon gehabt, wir haben eine kondensierte Version auf zwei CDs, und trotzdem immer wieder findet man auch jetzt auf den 6 CDs noch andere Songs, von denen werden wir ein paar hören, die man vielleicht gerne auch auf der engeren Auswahl gehabt hätte. Und wie immer bei den Bootleg Series findet man ganz viel Material, das Bob Dylan offenbar wie irgendwie am Straßenrand liegen lässt, und irgendjemand entdeckt es dann, und man hat das Gefühl, warum hat das denn nicht selbst gleich aufgenommen?
Wie gesagt, es war ja nicht geplant als
Veröffentlichung. Ja, eben, aber warum nicht? Wenn man diesen Reichtum an Songs auch sieht, egal wie sie jetzt hier daherkommen.
Dylan ist ein Künstler, oder vielleicht alle Künstler sind so, sie möchten vielleicht manchmal etwas für sich behalten. Nicht alles gleich ausposaunen. Also ein hochpersönlicher, heikler Song wie Sign on the Cross, wo es um das Judentum und das Christentum geht, das war ihm vielleicht einfach zu persönlich, hat er also zurückbehalten. Und solche Sachen hat er immer wieder gemacht im Lauf seiner Karriere oder seines Schaffens. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn man sich intensiv für einen Künstler, seine Evolution interessiert, hochinteressant, dann diese Sachen nachträglich zu hören. Und normalerweise kriegt man das alles erst nach dem Ableben der Betreffenden zu hören. Hier haben wir Leute, also Dylan und sein Produzent, Manager Jeff Rosen, die gehen jetzt quasi historisch kritisch an die Aufarbeitung. Und ich kann nur sagen, ich bin dafür sehr dankbar. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass die Basement Tapes schon so früh kommen. Ich habe immer gedacht, da muss ich wahrscheinlich 80 werden. Jetzt sind die schon da. Also der heilige Gral ist schon enthüllt. Nur, das ist fast ein Problem.
Ist das Ende mit diesen Basement Tapes? Oder kommt da noch mehr?
Da kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Ich könnte jetzt mal Vorschläge machen, aber das
hören nicht. Ja. Das machen wir vielleicht dann im nächsten Sinn.
Ich wollte zu der Veröffentlichungsstrategie sagen, das macht er übrigens auch mit seinen offiziellen CDs so. Da gibt es wunderbare Songs, die nicht erschienen sind damals. Und verschiedene Leute haben sich unglaublich aufgeregt, wieso Songs rausgenommen wurden.
Eine der letzten Bootleg-Veröffentlichungen, ich glaube, die vor 3 Episoden waren Outtakes aus den 90er und 2000er Jahren.
Ein brillantes Album per se.
Ich habe die 4-CD-Edition. Wenn ich jetzt das nehme und denke, das ist das Lebenswerk eines Künstlers, so ein Mensch gehört ins Pantheon. Und das ist jetzt das, was auf dem Schneiderraum liegen blieb. Das ist eigentlich wirklich unglaublich. Ich meine, der Mann hat eine jahrzehntelange Tradition, dass er solche Dinge liegen lässt. Und Gott sei Dank, der Name ist gefallen mit Jeff Rosen, ist da jemand dran, der ihn offenbar so dass sein Interesse so weit lenken kann, dass man sagt, okay, vielleicht können wir ja mal hinsehen.
Mhm. Wollen wir noch mal in einen Song reinhören aus der neuen Edition der Basement Tapes? Einer, der auch ziemlich bekannt wurde, weil öfters mal gecovert, «You Ain't Going Nowhere».
Now look here, dear soup, you best feed the cats. The cats need feeding. You're the one to do it. Get your hat. Feed the cats. You ain't going nowhere. I see you walking out there, and you're the one to do it. Pick up your nose, you canary. You ain't going nowhere. I don't care if your name is Michael, you're gonna need some boards. Get your lunch, you farm bib. You ain't going nowhere. Best go better find a file. I seen you out there beating on your hammer. You ain't no head of lettuce. Feed that buzzard. Lay him on the rug. You ain't going nowhere.
«You Ain't Going Nowhere», das Jahr 1967, Bob Dylan, mit seiner Band namens The Band «You Ain't Going Nowhere», ein Titel, der öfters mal aufgenommen wurde von anderen Leuten, die damit auch Hits hatten. Also hier hat sich das mal erfüllt, der Zweck eigentlich tatsächlich erfüllt. Bob Dylan gibt seine Songs frei für andere zum Covern und das ist dann auch passiert. Auch ein ziemlich verspielter Ansatz und hier merkt man etwas und da möchte ich Sie ja nicht drauf ansprechen. Dieses «You Ain't Going Nowhere» gibt es jetzt auf dem Gesamtwerk von Dylan x-mal und hier kriegen wir jetzt eine Version mit einem komplett anderen Text. Also das sind auch Songs, die quasi im Entstehen sind, die vor Ort geschrieben werden.
Man muss sich das wie bei Picasso vorstellen. Da gibt es zu jedem Bild wahrscheinlich Skizzen und erste Versionen und dann wird die endgültige Version nochmals übermalt. So arbeiten wahrscheinlich viele Musiker. Nur normalerweise kriegen wir das nicht mit. Und hier kriegen wir das mit.
Es gibt diese Theorie, dass wenn man einen Song aufzeichnet auf ein Mediumband, dass der kommt aus dem Unendlichen von rechts und fährt an einem vorbei. Und wenn man ihn im Blickfeld hat, dann vielleicht hat man Glück und es gelingt ein gutes Foto und dann fährt er weiter. 10 Jahre später spielt man diesen Song immer noch live und denkt, ja gut, jetzt ist er eigentlich dort, wo ich immer hin wollte mit dem Song.
Also Sie kennen das Gefühl auch?
Ja, sehr gut. Ja, das ist, ich habe oft gedacht, später dann manchmal schon auf der Tournee zu einem Album, ach Gott, das hätte ich langsamer machen müssen und da ändere ich live immer ein paar Zeilen und so, das geschieht oft.
Vielleicht noch ein zusätzlicher Gedanke, wenn man sich ja das anguckt, also Dylan singt ja seine Songs immer wieder und was ihn unterscheidet von anderen Bands, das ist sozusagen, was ich vorhin mit Zeitzeugenschaft gemeint habe, es ist sozusagen immer der Versuch von der Gegenwart her, die eigenen und die fremden Songs zu befragen. Das passiert meistens über seine Intonation, über seine Stimme, über die Schnelligkeit, über den Rhythmus. Und manchmal passiert es aber auch über Veränderungen von Text, und zwar teilweise massive Veränderungen von Text. Mhm. Also das ist gewissermaßen das immer wieder Bearbeiten des Materials aus der Gegenwart heraus. Das ist nicht eine Historisierung, sondern eine Aktualisierung. Was gibt das Material noch her und wo sind Veränderungen notwendig?
Passend zu seinen Konzerten, in denen er seine Songs immer wieder neu erfindet, hat man das Gefühl.
Genau, es gibt eine wunderbare Formulierung von Katharina Holländer zu Dylan. Sie nennt das die performative Exegese. Ausgedeutscht, wie der Kantor in der Synagoge den Bibeltext immer wieder neu intoniert und vielleicht immer wieder neu interpretiert und auslegt und umformuliert, genauso arbeitet Dylan.
Nun sind diese Basement Tapes ja auch Anlass gewesen zu vielen Diskussionen, auch zu vielen Interpretationen. Ein ganz berühmter Interpret sitzt in Amerika, Greil Marcus, der großen Journalisten dieser Branche. Ein Mann, der natürlich auch die Gemüter ein bisschen spaltet, muss man sagen. Ich sehe Herrn Schitzer schon lachen hier am Tisch. Greil Marcus hat ein ganzes Buch geschrieben über diese Basement Tapes und da ist die Rede davon, dass Bob Dylan hier wie quasi eintaucht in ein versunkenes, in eine unsichtbare Republik der Vereinigten Staaten, ein altes Amerika, das damals in den 60er Jahren, wie diese Originalaufnahmen entstanden sind, gar nicht mehr so richtig existierte oder vielleicht wieder neu entdeckt werden sollte. Stimmt das für Sie so, Martin Schäfer?
Ja, das Buch finde ich hochspannend und problematisch. Man kann sagen, Greil Marcus erfindet mindestens so viel, wie er entdeckt. Und die Interpretation der Songs sind manchmal hochinteressant und manchmal schlicht daneben. Es gibt noch ein anderes Buch über die Basement Tapes, das finde ich fast besser, obwohl es bescheidener daherkommt. Million Dollar Bash vom Amerikaner-Musiker Sid Griffin ist jetzt eben in einer Neuauflage erschienen, um all die neu entdeckten Songs jetzt der Basement Tapes auch noch einzubeziehen. Das ist hochspannend im Detail, wie die Songs entstanden sind. Das geht so weit, dass sogar die Mikrofone und die Aufnahmegeräte identifiziert und analysiert werden. Und die Songs und eben dieser historische Moment, diese historische Wende, diese Abkehr bei Dylan, die mit den Basement Tapes passiert, das hat von mir aus gesehen Sid Griffin mindestens so gut analysiert wie Greil Marcus.
Also vielleicht ist es auch ein bisschen griffiger oder konkreter, wenn man sich tatsächlich auf die Entstehungsgeschichte der Songs fokussiert, weil bei Greil Marcus ist ja viel Interpretation.
Ja, bei Greil Marcus ist vor allem viel Greil Marcus auch. Also, das ist, man darf nicht vergessen, der Mann hat ein Buch geschrieben über einen Song, über Like a Rolling Stone. Ich habe das sogar auch gelesen, aber wir müssen, glaube ich, nicht über diese Person diskutieren. Es gibt sehr viel Gutes zu sagen.
Aber trotzdem, das Interessante ist, dass er auf so eine Rolle zu sprechen kommt von Bob Dylan, quasi als Chronist oder auch historisch sehr bewusster Musiker. Jaco Schiesser, ist das tatsächlich dann, Sie haben vorhin dieses angesprochen, dieses wirklich immer in der Gegenwart sich befinden von Bob Dylan und immer versuchen, irgendwie sich die Realität Amerikas anzuschauen?
Ich glaube, es gibt diesen Bewusstwerdungsprozess von Dylan. Da spielt dann das Radio, über das wir noch reden werden, eine ganz wichtige Rolle. Ich meine, er ist groß geworden mit dem Radio der 50er Jahre. Das heißt, dort ist die Musik gespielt worden der jeweiligen Zeit. Das ist zunächst ein unbewusster Prozess, in dem er groß wird. Und ich sehe das als zunehmenden Bewusstwerdungsprozess, Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung zu sein und diese bewussten und unbewussten Layers der Geschichte gewissermaßen damit vertraut zu werden, die abzurufen. Und aus kulturwissenschaftlicher Sicht ist eh klar, dass sozusagen die Geschichtsbetrachtung ist immer Findung und Erfindung gleichzeitig. Mhm. Das macht der Green Marcus so, das macht der Dylan so, das machen eigentlich alle Künstler so, das machen wir in unserem Alltagsleben auch so, mit unserer eigenen Geschichte.
Ich möchte noch mal schnell in ein Stück reinhören, bevor wir dann tatsächlich auf eben diese Radiogeschichte, die ja sehr eng gekoppelt ist mit diesem, auf die Theme Time Radio Hour zu sprechen kommen, möchte ich doch noch mal reinhören in eines dieser Stücke. Und ich sage es jetzt noch ein letztes Mal und dann lasse Sie echt in Ruhe mit dieser Rauheit. Was haben denn die Partnerinnen zu Hause gemeint, wie sie sich da so reingestürzt haben in 138 Songs von Bob Dylan?
Ja, die müssen das ja nicht hören.
Also, Sie haben noch ein zweites Zimmer.
Ja.
Neben dem Bob Dylan-Zimmer.
Ich habe Kopfhörer und es ist wirklich nicht alles zumutbar. Und gleichzeitig muss ich sagen, mir sagen auch Leute, eigentlich ganz unverdächtige Leute, es ist toll, diese Sachen jetzt endlich wieder zu hören. Ausschnittweise, man muss nicht alles aufs Mal, man kann ja auch nicht 6 CDs aufs Mal reinziehen. Ich hatte auch alle Mühe damit, bevor ich zu schreiben begann, mir einen Überblick zu verschaffen. Und die Reihenfolge der Tapes und der Songs, die ist ja höchst unklar. Auf der 6 CD-Version bekommt man das erste zuerst und das letzte zuletzt? Oder wie ist das gemischt? Die letzte CD ist wahrscheinlich doch eher ein Sammelsurium mit Sachen, die fast nicht mehr anzuhören sind. Also das wird auch als Bonus-CD bezeichnet, witzigerweise, und ist auch in der offiziellen Analyse der Songs auf Bob Dylan.com auf der Webseite nicht zu finden. Also da hat der Mann, der das alles sich angehört hat, vielleicht gestreikt oder man hat ihm gesagt, ach, das musst du nicht mehr machen. Also eben, es ist freiwillig.
Ich wollte auch sagen, der Kopfhörer ist erfunden, Gott sei Dank. Und ich habe es mir in einem Selbstversuch, habe ich mir das wirklich integral angehört. Ich gebe zu, ich habe auch gebügelt dazu und Gemüse geröstet, aber trotzdem, ich habe das alle CDs hintereinander. Mhm. Das dauert dann.
Okay. Wir hören einen weiteren Ausschnitt und dieser heißt Edge of the Ocean.
Why don't you shut it off and I'll see how it's recording. Upside down. Well, we're living on the edge of the ocean with the mighty hunger ready for ground. Oh, the three times over my 20. Oh, the hungry ocean round. Well, in the body every morning, brother, brother, brother.
Edge of the Ocean, Bob Dylan 1967 mit seiner Begleitband von den Basement Tapes, der neuen Ausgabe, den Basement Tapes Raw. Nun wollten wir auch das zweite Thema mal noch ansprechen, das mit diesem Basement Tapes sehr eng zusammenhängt. Und da geht es um Bob Dylans Arbeit als DJ zwischen 2006 und 2009. Radio Theme Time Hour hieß das Ganze und darin ist vieles enthalten in diesem Titel. Es geht um eine Radiosendung von einer Stunde, in der jeweils ein Thema behandelt wird. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einer Sendung, die sich mit Zügen befasst.
This is Theme Time Radio Hour and we're talking about trains. And while we're on that train of thought, I've always believed that the first rule of being subversive is not to let anybody know you're being subversive. Here's a song that became number one in 1966. And according to the authors, they wrote it as a protest to the Vietnam War. They had to disguise that fact in order to get it recorded and on the radio. But they say it's about a guy who gets drafted and goes to fight in the war. The train is taking him to an army base, and he knows he may die in Vietnam. At the end of the song, he sings, I don't know if I'm ever coming home. Here are the Monkees, Last Train to Clarksville.
Die Monkees, Last Train to Clarksville in der Radio Theme Time Hour von Bob Dylan. Dieses eine Radiostunde zum Thema Zug. Jetzt Jaco Schießer, wo genau besteht für Sie der Zusammenhang zwischen den Basement Tapes und dieser Radiosendung?
Ja, der Zusammenhang besteht zunächst mal und ganz wesentlich darin, dass in der Theme Time Radio Hour Show ebenfalls die kulturelle Geschichte Amerikas vermessen, verortet und fruchtbar gemacht wird für ein zeitgenössisches Publikum. Der Unterschied ist natürlich tatsächlich dann der, Martin Schäfer hat es schon angesprochen, die Basement Tapes, das war sozusagen der Versuch einer Gruppe, sich das selber anzueignen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, wurde jetzt öffentlich gemacht, damit hat sich der Status geändert, während Theme Time Radio Hour zum Vornherein natürlich schon ein Massenpublikum erreichen wollte und es auch erreicht hat. Und es gewissermaßen darum geht, wie gesagt, die Geschichte Amerikas, das unbekannte Amerika, zugänglich zu machen für unterschiedliche Zuhörerschichten.
Das Interessante ist, dass das auf der Basis der Musik passiert, dieser Blick auf die Geschichte Amerikas.
Ja, das ist ja das Schöne bei Dylan, muss ich sagen. Der ist auch Fan. Der ist Fan von Musik in einem ganz umfassenden Sinn. Ich habe das zum ersten Mal gemerkt, anno 84, als er in Basel im St. Jakobsstadion war und vor seinem Auftritt lief ein wunderbares Mixtape von Dylans Lieblingssongs von Muddy Waters bis weiß nicht was. Und das hat mich damals unglaublich inspiriert auch, dass der so ein breites Spektrum dem Publikum zumutet. Und genau das hat er dann aber über 20 Jahre später eben selber als Radio-DJ gemacht. Das ist eine wunderbare Sache, wo man auch sagen kann, irgendwann erscheinen diese ganzen Sendungen auch in einer weiß nicht wie viel CD-Box und wir werden das alle kaufen.
Aber ist das einfach ein Musiker mit einem sehr entwickelten Sinn für Musikgeschichte oder geht das darüber hinaus?
Also ich finde, das geht deutlich darüber hinaus. Der Mann hat offenbar ja auch das Talent, die richtigen Leute um sich zu scharen, was man dann merkt, dass das Rechercheteam für diese Theme Time Radio Hour ist fantastisch. Sein Input, das kann ich nicht so beurteilen, der muss zwangsläufig sehr groß sein, weil er hat, man weiß zum Beispiel von Mike Campbell, von Tom Petty und The Heartbreakers, die mit Dylan gespielt haben, Campbell hat immer gesagt, er hat im Kopf hat er 1000 Coversongs in allen Tonarten und das geht von Stephen Foster bis zu LL Cool, also zu LL Cool J. Bis heute. Ja, und der kann das einfach, der hat das einfach ein nahezu fotografisches Gedächtnis und aus diesem Fundus zu schöpfen und das so zu vernetzen und für ein Publikum zugänglich zu machen, ich persönlich finde das großartig.
Ja, und es geht eben nicht nur um Musik, also ich habe mir ja diesen Song bewusst ausgewählt, weil das Intro, wenn man sich das genau anhört, im Intro wird ja gesagt, wenn man subversiv sein will, don't tell anybody that you want to be subversive. Mhm. Und dann kommt dieser im ersten Moment unglaublich kitschige Popsong, der so vor sich hin trällert. Mhm. Und das halte ich so
spielt
das, ist für mich enigmatisch, weil er aufmerksam macht, was der Green Marcus eben für die Basement Tapes schon gesagt hat, dass Amerika ist unsichtbar, ohne dass es verborgen ist. Also man hat diesen Song und in diesem Song mit dem Kommentar von Dylan dazu, es darum geht, dass Clarksville eine der Rekrutierungsstationen für die jungen Amerikaner war, für den Vietnamkrieg. Mhm. Und I'm not coming back. Mhm. Also das heißt, ein hochpolitischer Song als Popsong, aber wenn man nicht genau hinhört, dann kann einem das ohne weiteres entgehen. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht nur diese musikalische Tradition, das musikalische Gedächtnis, sondern es ist das Politischwerden in einem nicht herkömmlichen Verständnis von politisch sein, was hier stattfindet.
Ein interessanter Moment für das Radio auch, vor allem auch in Amerika sicherlich eine sehr auffällige Show.
Es ist ein Gegentrend zu dem homogenisierten Radio, das unterdessen ja auch in Europa vorherrschend ist. Dank den Satellitenradios wurde es möglich, dass Leute wie Dylan oder auch B.B. King eigene, sehr persönliche musikalische Shows entwickeln konnten, die dann offensichtlich aber auch angekommen sind. Also es stimmt nicht, dass das Publikum immer nur dasselbe will. Das Publikum ist sehr wohl interessiert daran, dass engagierte Leute sich zum Beispiel mit Musik und Geschichte und so weiter auseinandersetzen.
Ja, hier lohnt sich, glaube ich, für unser Publikum wirklich ein Blick auch auf die Geschichte. Also der DJ, der in den 30er Jahren erfunden wird für das Serial Radio, das ist der DJ, der wird eingeführt als jemand, der seine persönliche Musik auswählt, die kommentiert, häufig die Künstler auch kennt, weil die lokal sind. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg findet diese Entleerung des sogenannten Format-Radios statt, worauf Martin Schäfer angesprochen hat. Das endet dann in den 60er, 70er Jahren dahingehend, dass bei den Songs, bei den Top 40s, der DJ nur noch 5-6 Stunden Zeit hatte, um den Song anzukündigen. Also alles Persönliche war getilgt. Und was Dylan hier macht, ist sozusagen subversiv, dass er den DJ wieder in sein volles Recht einsetzt und ihn als Host, der heißt ja, die Sendung ist ja auch so angekündigt, Bob Dylan als Host, als Gastgeber, der kommentiert, der Witze macht, der Erläuterungen bringt und so weiter. Das heißt, das ist die Neuerfindung des DJs im digitalen Zeitalter.
Also die historische Dimension dessen, was Dylan hier macht und dessen, was auf den Basement Tapes passiert, die haben wir jetzt erläutert. Ist klar, da besteht ein direkter Zusammenhang. Jetzt kommen wir nochmal zu den Basement Tapes zurück. Und die hatten ursprünglich auch die Bedeutung, dass andere Leute sie covern sollten. Und einer der Musiker, die eines dieser Lieder interpretiert hat, sitzt hier am Tisch, nämlich Hank Schitzer. Sie haben sich einen Song ausgesucht, der heißt Yeah, Heavy and a Bottle of Bread. Wenn man das mal übersetzen sollte, wäre das ungefähr Ja, Ausrufezeichen, schwer und eine Flasche voll Brot. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Ich mochte den Text immer sehr, weil ich diese Beatnik-Poesie, das Spiel mit Worten, etwas, was ich an Bob Dylan sehr mag, ist, dass es viele seiner Texte, wenn die auf Papier sind, schon nur, wenn man das liest, kann man tanzen dazu. Dieser unglaubliche Umgang mit Phrasierung und Rhythmik, ich mochte das immer sehr. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Just as we caught the bus, the poor little chauffeur, though she was back in bed,
on the very next day with a nose full of pus. Yeah, heavy and a bottle of bread. Yeah, heavy and a bottle of bread. Yeah, heavy and a bottle of bread. Track town, just brown and a breeze too. Pack up the meat, sweet, we're heading out for Wichita and a pile of fruits.
Hank Schizo, der hier am Tisch sitzt. Yeah, heavy and a bottle of bread. Aus dem letzten Jahrzehnt, diese Aufnahme. Und das führt uns gleich zum Thema, also Coverversion von diesen Basement Tapes. Und das geht offenbar bis heute weiter. Was war denn der musikalische Einfluss jetzt über diese seit Veröffentlichung 1975, Entstehungsgeschichte bald 50 Jahre. Was war denn der Einfluss dieser Basement Tapes, Martin Schäfer?
Ja, man könnte sagen, mit den Basement Tapes hat eben dieser Amerikaner-Trend angefangen, der dann auch in den 80er, 90er Jahren unter dem Titel Alternative Country mächtig und einflussreich geworden ist und geblieben ist bis heute. Im ganzen Indie-Rock-Bereich gibt es diese Leute, die sich ganz direkt auf diese Basement-Tapes auch beziehen. Und das hat ja in neuester Zeit jetzt nochmals eine völlig unerwartete, wunderbare Blüte getrieben.
Genau, aber jetzt einfach mal das, was schon war, eine richtige Schatztruhe für Musiker.
Absolut. Also ich meine, das ist nahezu unerschöpflich, vor allem, weil es sind immer Kreuzungen. Man entdeckt über Songs aus den Basement-Tapes, denkt man, wenn man ein bisschen einen Background hat in der Folk-Tradition, denkt man, ah, ich glaube, das kommt von dort. Ich sollte wohl wieder mal Tampa Red hören. Mhm. Und dann wird es dann endlos.
Und das ist natürlich hier auch enthalten, vor allem auf der ausführlichen Box von diesen Basement Tapes Raw, dass man auch Coverversion, Johnny Cash, Everly Brothers und so weiter und so fort findet. Also ein richtiger Ausflug in die Geschichte. Jetzt Martin Schäfer, Sie haben es angesprochen, es gibt neue Blüten und diese neueste Blüte, die heißt New Basement Tapes, auch von Ende letzten Jahres. Und zwar ist das so, dass Texte gefunden wurden von Bob Dylan irgendwo in einer Schachtel und er die weitergegeben hat an T-Bone Burnett, einen befreundeten Produzenten, mit der Bitte, diese doch vertonen zu lassen. Und diese ist jetzt herausgekommen. Was finden wir zu dieser Übung?
Ja, das ist eigentlich zuerst mal völlig absurd fast. Also Texte aus dieser selben unglaublich fruchtbaren Zeit, die aber nie vertont worden sind. Oder vielleicht hat es da mal tonmusikalische Versionen gegeben, aber die sind nun wirklich definitiv verloren. Und was macht Dylan oder sein Manager Jeff Rosen? Er gibt diese Texte jetzt weiter an Leute wie Elvis Costello und sagt, da könnt ihr doch was damit machen. Und jetzt werden diese Dylan-Texte, die, wenn man sie dann liest und anschaut, hochinteressant, spannend, verblüffend, witzig sind, hintergründig, genau wie die Basement-Tapes alle schon, die werden jetzt neu vertont. Nicht von Dylan selber, der kümmert sich überhaupt nicht drum, der würde nie so alte Sachen aufwärmen, aber er lässt es zu.
Für mich ist das unglaublich witzig, ironisch und auch wiederum subversiv. Also im gleichen Moment, wo die Basement-Tapes rauskommen, ja, die ja gewissermaßen ähnlich gedacht waren, Material für fremde Sänger zu sein, gibt es jetzt anderes Material, mit denen er genau das Gleiche eigentlich macht, was er 67 eigentlich gedacht hat, was ja auch passiert ist. Und T-Bone Burnett ist ja ein alter Mitspieler von ihm, also von daher ist es eine Vertrauensperson, an die er das weitergegeben hat.
Ich gucke mal den Musiker an in der Runde.
Es ist einmal mehr auch wirklich sehr, sehr gutes Marketing, muss man auch wieder sagen. Also ich meine, das ganze Dylan-Team, das geht von der Website über immer wieder Spielereien im Multimedia-Bereich und zu solchen Dingen, die haben eine unglaubliche Veröffentlichungspolitik und kommen zum Ziel damit. Das ist also Unternehmen, die sind brillant.
Wollen wir mal reinhören in dieses auch sehr neue Album, The New Basement Tapes, Lost on the River heißt es, und wir hören daraus einen Text von Bob Dylan, vertont von Rhiannon Giddens von den Carolina Chocolate Drops, und dieser Titel heißt Duncan and Jimmy. Duncan und Jimmy von einer Ad-Hoc-Band, die sich The New Basement Tapes nennt. Ihre CD heißt Lost on the River und das sind, wie gesagt, Texte von Bob Dylan, neu vertont. Sie wurden noch nie vertont oder wir wissen es wenigstens nicht, ob sie jemals vertont wurden. Jetzt, dieses Album, nimmt das irgendetwas von der Stimmung von diesen Basement Tapes, wie sie damals waren, mit?
Es nimmt die Stimmung zum Teil durchaus auf und geht dann allerdings sehr viel weiter. Also ich muss sagen, für mich ist das Album des Jahres, dieses Lost on the River, das sind wirklich ganz tolle musikalische Momente, die da eingefangen worden sind. Hat von den Texten her direkte Bezüge, eben dieses Bedauern, diese Rückbesinnung, das ist in den Texten durchaus drin. Auch Rhiannon Giddens, die wir als Sängerin hier gehört haben, mit ihrer Band Carolina Chocolate Drops, auch die haben ja so, gehören eigentlich in diesen Zusammenhang, dass sie zurückgehen zu einer uralten Form, eine schwarze Stringband. Das wusste man lange Zeit gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Nur Bob Dylan wusste das und hat immer wieder die Mississippi Sheiks gelobt und gecovert. Und das kommt hier alles auf wunderbarste Weise zusammen.
Und das ganze Aussehen, also interessant ist ja, dass der Hipster von heute sieht aus wie das, was Bob Dylan und die Band 1968.
Also wenn man das Buch zur großen Edition der Basement Tapes, wenn man das ansieht, dieses Fotobuch, das könnte, ich habe gedacht, das sieht aus wie ein Ralph Lauren Prospekt von 2014. Das ist schon frappant. Mhm. Das wurde alles so was von, ich war diesen Herbst in den USA, West- und Ostküste, diese ganze Hipster-Szene, die ja schon wieder am Verschwinden ist, aber trotzdem, die ziehen sich wirklich so an. Also das, so etwas habe ich jetzt noch nie gesehen. Ich habe schon viele Dinge wiederkehren sehen, aber so, das finde ich dann wirklich frappant.
Bob Dylan, der DJ aus dem amerikanischen Keller oder dem geschichtlichen Unterbewusstsein, auch dem musikalischen Bewusstsein der Vereinigten Staaten von Amerika. Zu Gast heute waren Martin Schäfer, ehemaliger Musikredakteur von DRS3 und heute tätig an der Hochschule für Musik in Basel. Dann Hank Schizzo, Gitarrist, Songschreiber und Sänger. Und Jaco Schiesser, Kulturwissenschaftler, der sich mit Alltagskultur beschäftigt an der Zürcher Hochschule der Künste. Mein Name ist Erik Fackmann. Und als letztes wollen wir doch noch mal reinhören in die alten Basement Tapes und einen dieser Songs hören, die bis jetzt eigentlich unter Verschluss waren in irgendeinem Archiv. Sign on the Cross, Bob Dylan 1967 mit The Band.
Now I tried, oh, so awfully strong, and I just tried it. And I own it in I, but it's free. Best that I know in my was just a bomb. saw what I wanted to be, and it's all for the sake of that I should see. But I would love
numbers and your nights are long. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.